dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hierher gekommen.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und aus Beutelsbach zugeschalten Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky. Der Frühling ist da tatsächlich.
Ich habe
Fenster
ja.
Nicht auf Kipp, aber es friert draußen nicht mehr. Und heute Morgen war die Sonne da. Es wird jetzt wirklich Frühling. Und wir wissen ja, kommt Frühling, kommt VfB.
Also ich muss dazu sagen, bei mir ist es immer noch arschkalt.
Okay.
Ja, es sind immer noch -6 Grad am Morgen und es liegt tatsächlich noch Schnee in Berlin. Das ja, kann ich an der Stelle vermelden.
Es ist Zeit, dass du da aus dem Osten Deutschlands rauskommst und wieder ins Schwabenländle kommst, weil hier wird jetzt wirklich richtig, richtig Frühling. Zweistellige Temperaturen sind angesagt.
Keine Sorge. Ich mache mich morgen wieder auf den Heimweg und dann geht es zurück in das wohlige, warme Stuttgart, wie du mir hier schon prognostizierst. Gut, also Sebastian, wir haben heute wieder eine kleine Ausgabe vorbereitet und jede Menge Themen, die wir besprechen wollen. Wir können aber schon vorab sagen, das wird erneut eine kurze Ausgabe. Wir schauen mal, ob wir das jetzt hier als festen Bestandteil so beibehalten, dass wir 2 Ausgaben pro Woche machen. Da würde uns natürlich mal eure Meinung dazu interessieren. Mögt ihr es lieber, wenn wir eine, ja, sehr umfangreiche Sendung machen mit Vorschau, mit Rückschau und allen anderen Themen? Oder gefällt es euch so besser, dass wir 2-mal pro Woche uns hier hinsetzen und mit euch reden und die Themen des VfB Stuttgart ja einfach durchflügen, würde ich ja fast schon sagen. Also ruhig mal in die Kommentare rein mit euren Gedanken und wir lesen uns das natürlich immer durch und reagieren sogar manchmal drauf.
Genau, und an der Stelle auch vielen, vielen Dank für das Feedback zur letzten Sendung, weil manchmal ist es ja so, wenn das Spiel, über das wir sprechen, nicht ganz so gut war, ist auch dann das Feedback schlecht. Aber ich fand das Feedback wirklich sehr, sehr positiv und vielen Dank an alle, denen es gefallen hat, wie wir über das Spiel geredet haben. Das ist ja auch was Besonderes, wenn eine Niederlage thematisiert wird und trotzdem ist das Feedback positiv. Vielen Dank dafür.
Man merkt leider nur, dass nicht allzu viele Menschen einschalten, wenn der VfB schlecht spielt. Also muss der VfB auch wieder abliefern. Dann sind auch mehr Leute mit dabei, die Daumen nach oben dalassen. Auch das hilft uns, um ja einfach ein gutes Gefühl zu haben. So ehrlich muss man sein. Gut, kommen wir zu dem Überblick. So ist es natürlich richtig. Der VfB ist auf Blue Sky. Wer hätte das gedacht? Wir werden euch alles Wissenswerte dazu erzählen. So viel ist es nicht. Dann schauen wir natürlich auf das Heimspiel nach Sinsheim. Der VfB Stuttgart ist gefordert, muss gegen den Tabellen 15 abliefern. Wir haben ein Transfer-Update dabei. Ich hoffe, Sebastian versteht das halbwegs. Und dann geht es rüber zu den VfB-Frauen. Die stehen kurz vor ihrem ersten Pflichtspiel des Jahres 2025. Da kann die U21 nur lachen. Die haben schon ein paar hinter sich. Und das letzte war gar nicht so schlecht. Ja, es waren Höhen und Tiefen, würde ich sagen. Wir schauen es uns an. Dann gab es eine große Diskussion auf einer Social-Media-Plattform. Vielleicht von mir ausgelöst, ich weiß es nicht. Eigentlich war der Auslöser ja ein Artikel bzw. eine Kolumne in den Stuttgarter Nachrichten. Wir sprechen darüber, ob man sich denn jetzt im Stadion bei uns hinzusetzen habe oder stehen darf. Das wird eine lustige Diskussion. Und ganz zum Schluss, ganz wichtig, der VfB ist einem Bündnis beigetreten für Demokratie und Menschenrechte. Auch darüber gilt es noch zu reden. Und ihr merkt es schon, es sind wieder viele Themen angelaufen. Dafür, dass wir eigentlich nur 2 Tage Pause gemacht haben, ist hier schon wieder alles voll. Ich sag's dir, STR Daily rückt immer näher, Sebastian. Ich weiß nicht, wie du das
zu
Hause...
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja, das ist ja die 2. Ausgabe, die wir diese Woche aufnehmen. Heute ist Donnerstag und es ist nicht so, als dass wir nicht am Montag schon lange aufgenommen hätten, aber es steht wieder ein Spiel voraus. Es haben sich Themen angehäuft und darüber gilt es zu sprechen. Das machen wir heute.
Wir springen rein. Der VfB, wie gesagt, auf Blue Sky hat sich endlich dafür entschieden, sein Social-Media-Angebot auszuweiten. Seit gestern könnt ihr reinfolgen. Den Link zum Blue Sky Kanal des VfB findet ihr natürlich in unseren Shownotes, also alle rüber. Du hast, glaube ich, geschrieben auf Twitter, jetzt machen wir alle rüber.
Ja, weil ich finde schon tatsächlich gucke ich ja auf X auch noch rein, aber der Content, der da kommt, der wird auch immer dünner, muss ich sagen, weil viele Leute einfach nicht mehr da sind. Und ich glaube, jeder große Account, der jetzt auch wechselt, sorgt natürlich dafür, dass dann andere Leute sagen, okay, jetzt habe ich eigentlich gar keinen Grund mehr, noch da zu bleiben. Und ich sehe schon so einen leichten, schleichenden Tod des Netzwerks, jedenfalls was fußballrelevante Themen angeht.
Also da treffen wir uns dann alle wieder. Und der VfB hat sich auch nochmal positioniert zum Thema X. Sebastian, vielleicht kannst du das ganz kurz mal mit unserer Hörerschaft teilen.
Denn in dem Statement stand, weiterhin beobachtet der VfB die Entwicklung auf den sozialen Netzwerken durchaus mit Sorge, hält es aber für richtig, auch auf der Plattform X zu verbleiben und dort aktiv für seine Haltung und Werte einzustehen.
Das klingt erstmal danach, dass man auf X bleiben möchte und nicht gleich den ganzen Laden dicht macht. Das finde ich auch okay, muss ich dazu sagen. Also finde es völlig okay, wenn Leute sagen, ich möchte mit irgendwelchen Produkten, die Elon Musk rausbringt, nichts zu tun haben. Völlig legitim, ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, für den VfB Stuttgart, der sich ja auch eine gewisse Reichweite aufgebaut hat auf X, ist dieser Schritt weg von dieser Plattform nochmal ja einfach ein größerer als für ein Individuum, das halt einfach nur einen ganz normalen, in Anführungsstrichen, Account hat.
Ich glaub, genau, dir, ich sehe es halt wie du, für den VfB wäre es dann ein Riesenschritt zu sagen, wir stampfen unseren X-Account ein und es ist ein relativ kleiner Schritt zu sagen, hey, wir spielen alle Infos auch auf Blue Sky, und das hat natürlich wieder dann zur Folge, dass viele Leute gesagt haben, ich bleib auf X, weil ich die Infos vom VfB haben möchte, ein Grund jetzt da nicht mehr bleiben zu müssen, und deswegen finde ich das wunderbar, dass der VfB da jetzt zweigleisig fährt und seine Informationen auch auf Blue Sky dann an die Fans und Mitglieder ranbringt.
Eins möchte ich nochmal ganz kurz richtigstellen. Also es gibt schon Gründe, die dafür sprechen, X zu verlassen. Da habe ich mich ein bisschen blöd ausgedrückt. Also die sehe ich schon durchaus auch. Noch möchte ich X nicht verlassen. Aber ja, mal gucken, was so kommt. Gut, Sebastian, was so kommt, ist ein gutes Stichwort. Wir gucken rüber nach Sinsheim. Und da müsst ihr euch mal wieder auf eine neue Anstoßzeit einstellen, denn wir spielen diesmal am Sonntag um 19.30 Uhr. Aber Sebastian, für alle, die sagen, ich möchte nicht nach Sinsheim fahren, ich habe keinen Bock darauf, ich möchte das lieber zu Hause im Warmen mitverfolgen, gibt es ja wie immer die Möglichkeit, das VfB-Radio einzuschalten. Was muss man denn dafür tun?
Genau, das VfB-Radio sendet auch am späten Sonntagabend, und dann ab 19.15 Uhr vfb.de/radio gibt es dann eine Vorberichterstattung, ab 19.30 Uhr dann das Spielgeschehen aus Sinsheim. Und das Bild zum Ton gibt es auf DAZN.
Ja, so sieht's aus. Sinsheim meldet 8 Grad, heiter bis wolkig. Ist das der Frühling, Sebastian? Ist das jetzt?
Das ist der Frühling. Ich brauche den Frühling unbedingt. Es war so kalt die ganze Zeit gewesen. Jetzt diese Woche war es ja immerhin sonnig, aber trotzdem kalt. Heute ist es warm und bewölkt und ab morgen endlich dann sonnig und warm. Ich habe so unfassbar Bock auf Frühling und ich habe das Gefühl, das geht wirklich vielen Leuten so. Ich war im Stadtpark unterwegs vorgestern und am Neckarufer waren auch super viele Leute, obwohl es so kalt war. Die Leute haben keinen Bock mehr auf schlechte Nachrichten. Die wollen jetzt unbedingt den Frühling haben. Und ich bin ja wirklich fast versucht, wieder mit dem Rad nach Sinsheim zu fahren. Mhm. Letztes Jahr im März haben wir es ja gemacht, vom VfB organisiert. Mega coole Aktion, trotz Dauerregens. Aber jetzt am Sonntag wäre das Wetter eigentlich radgerecht. Mal schauen.
Ja, mal gucken, was du dann berichtest am Dienstag. Ja, denk dran, wir haben nächste Woche die ganzen Gespräche mit den Präsidentschaftskandidaten und den Kandidaten und Kandidatinnen fürs Präsidium. Also bitte nicht erkälten.
Deswegen bin ich jetzt auch zu Hause und gehe nicht mehr unter Leute bis dahin.
Übrigens, letzte Woche hat nicht nur der VfB total verkackt, sondern auch wir. Keine Sperrungen, und in Wirklichkeit stand eigentlich der halbe VVS-Verkehr. Ja? Also das passiert uns diesmal nicht, oder?
Nee, total peinlich. Also da haben wir jetzt unseren Ruf als ÖPNV-Experten komplett eingebüßt. Also sorry dafür, und ich hoffe, niemand ist wegen uns, auf der Strecke geblieben, sondern ihr seid alle rechtzeitig zum Stadion gekommen, und deswegen hatte ich letzte Woche auch nochmal gesagt, guckt bitte immer vorher in die VVS-App, ob wirklich alles fährt, weil manchmal ist es so, dass wirklich keine Sperrungen sein sollten und dann trotzdem sind. Zum Beispiel am Montagmorgen hat man es nicht geschafft, die nächtliche Baustelle fertig zu bekommen, und dann fuhren halt am Morgens keine Bahn, deswegen immer die App checken.
So sieht's aus. Und wenn ihr mit dem Auto nach Sinsheim fahrt, müsst ihr eigentlich nur eurem Spurhalteassistenten an der Ausfahrt 33B, Sinsheim Süd, den müsst ihr überstimmen. Ja, weil ich könnte mir vorstellen, dass Kfz aus Cannstatt sich weigern, diese Ausfahrt zu nehmen. Einmal im Jahr müssen wir da durch, diesmal auch. Aber ja, ich brauche euch, glaube ich, nicht zu erklären, wie ihr am besten zum Stadion kommt. Wenn ihr mit den Öffis anreist, könnt ihr auf den Bus-Shuttle-Verkehr, der zwischen Bahnhof und Stadionverkehr, zurückgreifen. Oder ihr steigt am Bahnhof Sinsheim Museum Arena aus. Von dort ist es dann nicht allzu weit, 15 Minuten oder so, läuft man vom Bahnhof rüber bis zum Stadion. Soweit ich weiß, fährt der RE 10B diese Haltestelle an. Und es gibt noch zwei S-Bahnen, die S5 und die S42, die ebenfalls diesen Bahnhof anfahren. Dann gibt es wieder so eine kleine Invasion oder eigentlich eine größere, Sebastian. Ja, die TSG rechnet mit 10.000 bis 13.000 VfB-Fans, die nach Sinsheim fahren werden. 30.000 passen in den Container. Also es wird wirklich wieder eine Invasion. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es mehr werden als diese 13.000. Und wenn ihr nach Sinsheim fahrt, vergesst bitte nicht, einen roten Schal mitzunehmen. Das CC rief dazu auf. Ihr habt also jetzt noch Zeit, einen zu kaufen, zu stricken oder irgendwo auszuborgen. Ja, es ist wirklich nochmal die Möglichkeit, dieses Ding absolut zu rocken und vielleicht sogar das, was wir in der vergangenen Saison erlebt haben, zu toppen. Also du warst dabei, das war, also wir finden da wirklich die Adjektive für, was das war. Es ist unfassbar.
So war es, das war das perfekte Auswärtsspiel. Badener-Lied wurde abgebrochen, weil Pfeif-Konzert, es waren mindestens genauso viele VfB-Fans wie Hoffenheim-Fans im Stadion und natürlich genauso wie die Fans auf den Rängen hat auch die Mannschaft auf dem Rasen abgeliefert. Das hoffe ich natürlich auch am Sonntag, weil dass die Fans wieder abliefern und zu Tausenden nach Sinsheim pilgern werden, das halte ich für absolut möglich und für sicher, so wollte ich sagen. Bei der Mannschaft hoffe ich mal, aber es wird wieder geil auf jeden Fall.
Ich will das unbedingt nochmal haben. Ich will diese 5000 Hoffenheimer und die paar an der Ehrenloge wieder so betröppelt wie im vergangenen Jahr dort sitzen sehen. Also alle nochmal Vollgas, ab nach Sinsheim, das Ding einnehmen, roten Schal einpacken. Das wird gut. Dann, Sebastian, noch eine Serviceinformation, die wir liefern sollten. Mir hat Vladimir auf Insta geschrieben und der fragte, ich bin jetzt am Sonntag das erste Mal direkt im Auswärtsblock beim Heimspiel, in Anführungsstrichen. Könnt ihr bei eurer nächsten Folge eine Art Guide machen? Wo stelle ich mich hin? Wie verhalte ich mich? Ich war bis dato immer nur im neutralen Bereich. So, Sebastian, kannst du Vladimir helfen?
Ich denke schon, also ich will jetzt gar nicht so tun, als wäre ich ein erfahrener Auswärtsfahrer, so ganz im Gegenteil, ich bin ja eher so Typ Stubenhocker bzw. Neckarstadionhocker, ich fahre gar nicht so oft auswärts, aber deswegen bin ich vielleicht auch ein gutes Beispiel, dass Auswärtsfahren halt total einfach ist, vor allen Dingen, wenn es nach Sinsheim geht, denn da war es letztes Jahr so, auf dem Parkplatz direkt vorm Stadion, wo die Busse aus Stuttgart hielten, da war wirklich Volksfestatmosphäre, also ich glaube, da wurde gegrillt, da wurde Bier getrunken, da war super Stimmung und da gesellt man sich einfach rein und wenn dann der Anpfiff näher rückt, dann geht man halt einfach mit den vielen, vielen VfB-Fans in den Block und ich würde sagen, ab da ist es halt viel, viel einfacher als im neutralen Block, weil man muss eigentlich auf nichts Rücksicht nehmen, sondern einfach nur den VfB supporten, so stark man kann, singen, Spaß haben und ja, einfach eine gute Zeit da erleben. Vorher zwei Tipps vielleicht noch, die Fan-Info vom VfB Stuttgart, die dann kurz vorm Spiel rauskommt für Auswärtsfahrer, die würde ich nochmal sorgsam studieren und was vielleicht noch so ein kleiner Tipp ist, man sollte davon ausgehen, wenn man in den Auswärtsblock reingeht, dass man vermutlich erst nach Abpfiff wieder rausgeht. Das heißt, man muss so das perfekte Level an Hydration erreichen. Also nicht durstig reingehen, aber auch nicht mit Harndrang. Denn manchmal ist es halt relativ eng. Man kommt schlecht rein, man kommt schlecht raus. Möchte vielleicht auch einmal seinen Platz nicht verlieren, weil der gut ist. Also insofern, geh mal davon aus, dass du reingehst und rausgehst und zwischendurch einfach drin bleibst.
Also ich bin begeistert, Sebastian. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Ich hätte einfach nur gesagt, reingehen, Hütte abreißen, rausgehen. Aber ich finde, dass du dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Subtext verliehen hast. Sehr gut, sehr gut. Gut, ja, Hoffenheim. Ja, also ich könnte eigentlich jetzt fast nochmal das Gleiche erzählen, was ich letzte Woche über Wolfsburg gesagt habe. Mit einer Ausnahme, die vielleicht auch den einen oder anderen überrascht. Hoffenheims Transferbilanz der letzten Jahre sieht nämlich deutlich besser aus als die des VfL Wolfsburg. Gut 17 Millionen, ja, bleiben aus den letzten 5 Jahren an Gewinn übrig. Guck mal einer an. Ja, also da wird nicht nur reingepulvert, aber natürlich auch. Diese Saison sieht es da nämlich dann schon deutlich anders aus. Da hat man 31,6 Millionen Euro eingenommen, 76 Millionen für neue Spieler ausgegeben. Also da kommt dann der Gönner aus Sinsheim oder beziehungsweise aus Hoffenheim nochmal zur Geltung und pulvert ordentlich Kohle rein. Was hast du denn von Hoffenheim so mitbekommen in den letzten Wochen, Monaten?
Ja, du, ehrlicherweise mehr als mir lieb ist. Also das begeistert mich, ja, zum Beispiel, dass sie ja vor der Saison, knapp vor der Saison, nach 11 Jahren Alexander Rosen rausgeworfen haben, wirklich einfach rausgeworfen haben, dass es da dann tatsächlich zu offenen Konflikten zwischen der organisierten Fanszene, die es auch in Hoffenheim gibt, und halt Dietmar Hopp kam, was ich ganz erstaunlich fand. Also da gab es ordentlich Beef. Dann natürlich, dass sie im November Pellegrino Materazzo rausgeworfen haben und Christian Ilzer geholt haben, der, glaube ich, noch erfolgloser ist als Rino in Hoffenheim. Also das ist auch
nicht so. Der war gar nicht so erfolglos, Rino, muss man dazu sagen.
Genau, also wenn man auf den Punkteschnitt guckt, ich glaube, Rino hatte 1,28, Ilzer hat jetzt 0,94. Also weiß nicht, ob sich das gelohnt hat. Und als ich am Sonntag das Spiel gegen Bremen geguckt habe, habe ich mich an das Freak-Hinspiel erinnert. Das hat sich nämlich auch in mein Gedächtnis eingebrannt. Hoffenheim führte zu Hause nach 12 Minuten mit 3-0. Nach 39 Minuten stand es 3-3 und nach 49 Minuten stand es dann 4-3 für Bremen und Hoffenheim hat das Ding noch verloren. Und als ich am Sonntag dann sah, dass Hoffenheim nach 7 Minuten schon wieder hinten lag, durch ein Eigentor, dachte ich, jetzt gibt es halt wieder so eine Show von Bremen. Aber leider, ja, muss man sagen, hat sich dann Hoffenheim doch noch berappelt und das Spiel gewonnen. Und zu guter Letzt erinnere ich mich natürlich an die legendären Interviews, die es aktuell von Hoffenheimer Spielern gibt. Einmal Dennis Geiger, der da komplett vom Leder gezogen hat und ein paar Wochen vorher schon. André Kramaric, der das schöne Zitat gebracht hat. Ich fühle eine große Scheiße im Club. Und da muss man sagen, die fühlen wir schon lange und mittlerweile auch die Spieler.
Willkommen in unserem Club, Herr Kramaric. Ja, du hast gerade das angesprochen, was mir auch aufgefallen ist, nämlich, dass Hoffenheim tatsächlich sehr oft nach Rückstand nochmal zurückkommt. 9 ihrer 21 Punkte haben sie eben nach Rückstand geholt und damit gehören sie zu einem Bundesliga-Quartett bestehend aus Leverkusen, Werder, dem VfB und eben der TSG, die meisten Punkte nach Rückstand holen konnten. Auf der anderen Seite kann ich auch schon sagen, sie gehören zum Quartett der Bundesliga-Clubs, die am häufigsten in Rückstand gerieten, nämlich 16 Mal. Also das toppt nur noch Heidenheim, Bochum und Kiel. Und was du vorhin auch meintest, ist, ja, sie haben gewonnen und das bestätigt so einen leichten Aufwärtstrend, den man aktuell bei Hoffenheim wahrnehmen kann. Also sie arbeiten am Turnaround. Aus den letzten 5 Spielen gingen sie mit 7 Punkten raus. Der VfB hingegen kommt nur auf 6 Punkte, Sebastian. Dennoch sage ich, da läuft einiges schief gerade aktuell bei Dietmars Hobbykonstrukt. Platz 15 in der Liga, nur 5 Siege nach 22 Spieltagen. Also das ist nicht besonders gut. 45 Gegentore. Hui, ja. Also und auch zu Hause kassierte, glaube ich, nur Kiel mehr Gegentore als Hoffenheim. Ich würde schon sagen, die sind in höchster Abstiegsgefahr oder wie ich sagen würde, die Befreiung der Bundesliga steht bevor. Ich hoffe zumindest, dass wir einen Teil dazu beitragen können und am kommenden Sonntag ja einfach das Spiel ziehen. Also das wäre natürlich aus unterschiedlichen Gründen brutal wichtig. In erster Linie für uns, aber auch gegen Hoffenheim. Also es
aber
ist
auch,
eine Win-Win.
Aber auch für den deutschen Fußball. Also die Chance Absolut. Ist da, dass man Hoffenheim wahrscheinlich in die Relegation befördert. Und das wäre wirklich ein Ziel, das alle Clubs im Blick haben sollten.
Genau, man spielt ja auch für das ganze Land, könnte man fast schon sagen. Ja. Gut, wie spielt Hoffenheim eigentlich? Comeback-Qualitäten haben wir gesagt, Pressing und Balleroberung, das ist eigentlich das Spiel unter Christian Ilzer, der, du hast gesagt, von Pellegrino Matarazzo Mitte November übernommen hat. Dazu kommt wirklich viel Laufarbeit, viele intensive Läufe, brauchst du natürlich auch bei hohem Pressing. Ich würde sagen, noch sucht Ilzer nach der perfekten Balance zwischen hohem Pressing und defensiver Stabilität. Ja, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo wir einen Hebel ansetzen könnten. Ja, Hoffenheim setzt den Gegner durchaus früh unter Druck, um Ballverluste zu erzwingen und schnelle Angriffe einzuleiten. Aber dabei ja, pressen sie halt eben sehr zentral und das bedeutet, über die Flügel sind sie anfällig. Und das müssen und können wir nutzen. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein Schlüssel. Ein anderer Schlüssel ist ein genaues Passspiel. Ja, also präzise und schnell, aber auch genau. Das sollte der VfB hinbekommen. Wenig Fehler machen ist immer gut. Und ja, wenn es auf die Außen rausgeht, ja, entsteht halt sofort Unordnung gegen den Ball für Hoffenheim. Und dann bekommst du auch Räume im Mittelfeld, die du dann bespielen kannst. Und hier kann es auch helfen, wenn wir flexible Anpassungen der Formation vornehmen. Wir müssen letztlich Überzahlsituationen im Mittelfeld schaffen und das Spiel wirklich gut antizipieren. Und ja, wir müssen schnell spielen, aber nicht kopflos. Du kannst auch mal den Ball kontrolliert nach vorne tragen. Ist vielleicht manchmal sogar besser, ja, als einfach nur schnell zu sein. Denn die TSG wird nach Ballgewinn sofort attackieren. Und dann müssen wir umgehend auf Defensive umschalten und die Abwehr kompakt halten. Ja, da hilft es zum Beispiel auch, eine klare Zuordnung und Absicherung durch die Sechser zu haben. Letztlich ist es ganz einfach. Wir müssen die Konter unterbinden. Das ist essentiell für das Spiel am Sonntag. Ja, und was mir oft aufgefallen ist jetzt in den paar Sequenzen, die ich mir über Hoffenheim angeschaut habe, die lauern wirklich auf Fehler des Gegners. Also deshalb, sag ich nochmal, unnötige Ballverluste vermeiden und bitte, bitte konzentriert euch, ja, besonders in der eigenen Hälfte. Ja. Und es ist auch nicht abwegig, dass Hoffenheim den Ball mal in den eigenen Reihen hält. Und wenn du sie lässt, dann können sie dich auch dominieren und sie können auch Kontrolle ausüben. Also grundsätzlich ist es schon eher so, dass Ilzer vertikal denkt und seine Mannschaft auch vertikal spielt, aber dennoch ist es möglich, dass sie den Ball auch mal in den eigenen Reihen halten und dann versuchen, sowas zu kreieren. Du hast natürlich mit Kramaric einen guten Spieler, der Kreativität mit reinbringt, ja, also der kann das machen. Und grundsätzlich ist es schon so, dass sie auch eine gewisse Flexibilität in ihrem Spiel haben. Ja, die Grundformation ist oft eine Mischung aus 4-2-3-1 und 4-3-3. Da versuchen sie sich dem jeweiligen Gegner anzupassen. Die Dreierkette ist eigentlich raus. Das war ja das Ding unter Pellegrino Matarazzo. Ach so, und Standardsituationen bitte vermeiden.
Da auf jeden Fall. Immer. Ja, ja, immer.
Ja, ja, immer sowieso. Und Hoffenheim insbesondere. Echt, ja. Und was ich auch nicht machen möchte an der Stelle, ist Hoffenheim hier irgendwie stark reden. Aber ja, es könnte halt durchaus Sinn machen, wenn wir uns zu Beginn auf eine kompakte Defensive konzentrieren und ja, auf Konterchancen lauern. Nochmal, ich will hier nicht die Taktik aus dem BVB-Spiel vorschlagen, aber es ist halt so, Hoffenheim kommt gestärkt aus dem letzten Spieltag und wir haben gerade wieder einen Schlag in die Fresse bekommen, muss man ja so sagen. Und da fehlt mir jetzt die Fantasie, wie wir sofort wieder ein Spiel selbstbewusst dominierend gestalten können. Ja, dann habe ich es lieber kompakt und man bleibt geduldig. Der Rest wird schon irgendwann kommen. Und ich sag's nochmal, es ist so wichtig, keine Fehler zu machen. Ja, Hoffenheim hat auch nicht die Konstanz. Die schießen ihren Bock und dann müssen wir da sein. Geduld und Disziplin, das wird entscheidend sein. Da bin ich überzeugt von.
Ja. Genau, das letzte Heimspiel ging ja für Hoffenheim wirklich übel in die Hose mit dem 0-4, war es, glaube ich, gegen Union Berlin. Also ich denke auch, da erstmal konzentriert zu Werke gehen und abwarten, was das Spiel so hergibt, keine Fehler machen. Und auch da müssen wir wahrscheinlich wieder ein Stück weit geduldig sein, denn das sehe ich wie du. Der VfB wird sicherlich nicht von Minute 1 da irgendwie ein Feuerwerk abbrennen.
Ja, lass versuchen, mit unseren schnellen Flügelspielern und überlappenden Außenverteidigern Unruhe zu erzeugen. Das können wir, ja, wissen wir. Die Hereingaben von Führich und Maxi waren zuletzt immer gut. Rechts müssen wir vielleicht gleich noch beim Startelf-Tipp mal schauen, wie wir das lösen. Und vielleicht schaffen wir es auch mal, ja, wieder einen Standard zu veredeln. Ja, ich erinnere da an Führichs Freistoß am Ende der ersten Halbzeit gegen Wolfsburg. Also warum nicht? Das kann auch ein Mittel sein. Und wenn wir es doch mal verbaseln, ja, dann können wir immer noch auf die überschaubare Effizienz der TSG hoffen. Die Chancenverwertung könnte bei denen echt besser sein, aber nicht am Sonntag.
Nicht am Sonntag, nicht dazu,
aber, die haben da schon ein paar Probleme. Zusammengefasst, also wir brauchen eine disziplinierte Defensivarbeit, effektives Umschalten und gute Flügelangriffe. Und gleichzeitig müssen wir die eigenen Fehler endlich wieder minimieren. Ja, wir spielen dagegen den 15. Und ich glaube, da ist es von mir nicht arrogant, wenn ich mit der Erwartungshaltung 3 Punkte in diese Partie gehe.
Zumal es ein Heimspiel ist, ja. Also ich meine, ja, wenn wirklich 15.001 VfB-Fans da wären, dann wären es halt mehr VfB-Fans als Hoffenheim-Fans. Dann ist es wirklich auch ganz offiziell und statistisch und mathematisch gesehen ein Heimspiel. Und wir müssen mal wieder ein Heimspiel gewinnen.
Players to watch. Einer liegt immer auf der Hand. André Kramaric, den nehme ich nicht. Andere, die ich spannend finde, fallen aus. Bebou, Krischer Brömmel, Umut Tuhumcu. Adam Loschek finde ich eigentlich auch noch interessant. Alle verletzt. Übrigens auch Ermedins Kryptonit. Olli Baumann wird nicht im Tor stehen. Ja,
für ihn. Und das ist sehr spektakulär, weil ich glaube, so lange wie jetzt war Olli Baumann in seiner ganzen Karriere noch nicht verletzt. Ich hatte mal irgendwann in die Statistiken reingeguckt. Der hat ja immer über 30 Saisonspiele gemacht, glaube ich, in jeder seiner gefühlt 15 Saisons. Und jetzt fällt er mal ein paar Spiele aus. Also das ist das allererste Mal.
Für ihn spielt übrigens ein Stuttgarter, Luca Philipp. Der kommt aus Stuttgart, hat aber nie für uns gespielt. Aber das wollte ich noch mit auf den Weg geben. Naja, wenn der in unserer Kurve steht, dann kann man ihm ja vielleicht mal Karrierehinweise zurufen. Gut, ich habe mich für Tom Bischoff und Anton Stach entschieden. Tom Bischoff, 19 Jahre alt und zentraler Mittelfeldspieler der TSG, der aber auch im rechten Halbraum und auf dem Flügel eingesetzt wird. Der Typ ist sowas von gesetzt. Der Marktwert, ja, ging in den letzten Monaten komplett durch die Decke. Absolut zu Recht. Ja. Bischoff hat alles, um wirklich ein zukünftiger Nationalspieler zu werden. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass er zum FC Bayern geht, bin ich ehrlich, weil ich sehe es nicht, wie er da ausreichend Spielzeit sammeln soll. Der hätte eigentlich perfekt zu uns gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann dir sagen, warum das so ist. Der ist ballsicher, der ist technisch herausragend ausgebildet. Er spielt die Pässe auch unter Druck präzise und schnell, es gefällt mir einfach gut. Er bringt eine gute Spielübersicht mit. Er hat ein gutes Gefühl für freie Räume und seinen Mitspielern. Er ist kreativ, aber er ist auch kampfstark. Gute Tacklings, gute Arbeit gegen den Ball. Die Standards, die er schlägt, die sind absolut money, könnten uns auch helfen. Wenn er im Zentrum spielt, ja, dann kippt er auch mal auf die Flügel raus. Klar, er ist ja auch in der Lage, rechter Mittelfeldspieler zu spielen und schlägt von dort aus richtig gute Flanken. Grundsätzlich sehr flexibel, kann auf verschiedenen Positionen im Mittelfeld eingesetzt werden, hat auch eine tolle Mentalität, der fightet, der ist ehrgeizig, der ist wissbegierig, der lernt enorm schnell, das muss man einfach sagen. Ich glaube, was er noch machen muss, ist so ein bisschen an seinem Körper arbeiten. Also wenn der physisch noch stärker wird, dann ist der eine absolute Maschine. Und er hat am Sonntag gegen Bremen getroffen, 3 Tore, 2 Vorlagen in 20 Spielen. Da wird noch mehr dazu kommen, aber auch für ihn gilt, nicht am Sonntag. Mhm. Anton Stach, Niemand kennt Anton Stach, das haben wir schon mal aufgeklärt. Ja. Ist herausragend, finde ich, diese Geschichte. Der ist für, glaube 10 oder 12 Millionen von Mainz nach Hoffenheim gewechselt und niemand hat es gemerkt. Also das ist absurd. 26 Jahre alt, Sechser. Auch er traf übrigens am letzten Spieltag gegen Bremen. Bischoff, habe ich gesagt, wird meine Maschine. Stach ist schon eine. Sehr physischer Spieler, sehr robuster Spieler, der im Mittelfeld Zweikämpfe gewinnt und auch präsent ist einfach. Ja. Hat eine gute Spielübersicht, gutes Passspiel. Vor allem seine langen Pässe, ja, da müssen wir höllisch aufpassen. Die sind nicht nur präzise, sondern die machen auch das Spiel schnell. Also er ist ein wirklich wichtiger Faktor in Kontermomenten. Gegen den Ball gewinnt er viele Luftduelle, erobert viele Bälle und er kann, wenn man ihm den Platz gibt, ja, wenn man ihn lässt sozusagen, dann kann er auch einen richtigen Hammer auspacken. Ja, also der hat wirklich einen rechten Huf. Das ist absurd. Ja, das musst du immer im Hinterkopf haben, wenn du ihm 20 Meter vor dem Tor einfach Platz gibst. Der kann schießen und der kann auch treffen. Ja. Schade ist, dass Anton Stach noch nie für einen richtig geilen Club gespielt hat. Ja. Also ich glaube, wenn der nicht bald wechselt, geht's ihm wie Olli Baumann. Always underestimated. Also wir wissen ja jetzt Bescheid, aber es ist wirklich spektakulär. Anton Stach, es kennt kein Mensch Anton Stach. Es war übrigens sogar Nationalspieler. Also der hat für Deutschland genau. Schon gespielt.
Ja, aber das ist bei Hoffenheim schon erstaunlich. Ne? Du hast Olli Baumann angesprochen. Auch Kramaric ist ja so ein Typ, die da irgendwie versackt sind und nicht mehr da rauskommen. Deswegen umso wichtiger, dass Angelo Stiller da die Exit-Strategie gefunden hat und jetzt bei Stuttgart spielt. Ich hatte ja bei Players to Watch, und da kommen wir dann zum dritten Spieler, der gegen Bremen getroffen hat. Ich hatte ja ein bisschen drauf gehofft, dass du Gift Orban dabei hast. Alleine schon wegen des geilen Namens. Ja. Denn das ist ein Stürmer, den haben sie in der Winterpause für 9 Millionen aus Lyon geholt. Nigerianer, 22 Jahre alt, 1,78 groß, pfeilschnell, also so leichte Armut. Vibes habe ich da schon wieder. Und der hat ja gegen Bremen auch, glaube ich, von Anfang an gespielt. Und der wird auch, glaube ich, nicht ganz so leicht zu verteidigen sein.
Ja, ist auch ein guter Anläufer. Also ich finde grundsätzlich, könntest du auch immer einen Player-to-Watch einfach mitbringen. Dann muss ich mich gar nicht um solche
Größen kümmern. Ja, du, manchmal spielst du mir so ins Auge, weil ich habe das am Sonntag gesehen. Das ist Gift Orban, was ist das? Und ich hoffe nur, dass Orban kein Gift für unsere Defensive ist.
Sehr gut. Kommen wir zur Ausfallliste. Und die lichtet sich so langsam. Jakob Brun-Larsen ist nach seiner Erkältung wieder fit, wird am Sonntag gegen die alten Kollegen dabei sein. Nico Nate ebenfalls nach der Erkältung wieder auf dem Platz. Amin Aldakil ist im Teiltraining. Da müssen wir jetzt die PK mal abwarten, aber für das Spiel gegen die TSG wird es wohl nicht reichen. Also wäre ich sehr überrascht, wenn wir ihn in der Startelf sehen, möglicherweise auf der Bank, aber ich tendiere eher dazu, dass wir den in der kommenden Woche gegen die Bayern sehen werden. El Bilal ist auch zurück auf dem Platz, ja, kann zwar noch nicht in die Zweikämpfe gehen, macht aber sonst schon einen guten Eindruck. Auch bei ihm ist die Perspektive dann eher Richtung Mitte März. Und Luca Raimund und Danaxi Zagadou befinden sich auch noch in der Reha sozusagen. Bei Luca Raimund sieht's deutlich besser aus als bei Danaxi Zagadou. Danaxi Zagadou, ich sehe den nicht mehr in dieser Saison, muss ich leider so sagen. Bei Luca Raimund könnte es noch klappen. Müssen wir mal abwarten, was der Trainer vielleicht bei den zukünftigen PKs dazu zu sagen hat. Gut, Startelf-Tipp. Und ich mache da heute nicht lang rum. Ich will im 4-3-3 spielen, Sebastian. Also das kannst du von mir aus dann auch zum 4-2-3-1 umformulieren. Und die Startaufstellung ist für mich eigentlich klar. Nübel, Stergiou, Chabot, Hendricks, Mittelstädt. Dann drei Mann im Mittelfeld mit Karasor, Stiller und Mio. Und vorne drei Offensive mit Leveling, Führich und Woltemade. So.
Nehme ich sofort.
Ich habe sonst keine Alternativen. Aldakil, sollte er fit sein, klar, dann ist derjenige, der in die Innenverteidigung für mich rutscht, neben Chabot, Jeltsch, Rackes sehe ich da aktuell noch nicht, würde mich überraschen. Ja? Also deswegen bin ich da relativ schnell durch. Und bei Dennis muss man sagen, der hat ja jetzt einen neuen Schuhdeal mit Adidas abgeschlossen. Und ich glaube, beim Warmmachen kann man die Schuhe viel besser einlaufen.
Ja, und also neue Schuhe muss man ja auch wirklich gut einlaufen. Also früher hat man ja reingepinkelt. Ich glaube, das macht man nicht mehr, weil es wahrscheinlich gar kein Leder mehr ist.
Hast du auch Manta Manta geguckt, oder?
Ja, natürlich. Genau, das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, dass man statt Leveling Jakob Brun-Larsen, so Taschenspielertrick des Trainers, gegen die alten Kollegen aufstellt. Aber der müsste halt wirklich richtig, richtig fit sein. Und das bist du in der Regel ja nicht, wenn du mal ein oder zwei Wochen draußen warst. Insofern würde ich sagen, Jamie Leveling startet auf jeden Fall.
Richtig fit, da fällt mir was ein. Ich habe am Dienstag eine Folge Find the Pro aus dem Oktober 2024 gesehen. Und ich sag mal so, also damals wirkte Dennis etwas stratiger und schlaksiger auf mich. Gibt auch noch eine Folge vom 6.2.2025 und ja, also ich würde sagen, vielleicht liegt es auch an der Jacke.
Es liegt an der Jacke. Und wir kennen es ja auch von Jan Ullrich, manchmal kommen die Profis halt aus dem Winter halt nicht so 105%ig fit, aber das ist dann schnell wieder wegtrainiert.
Dein Wort in Gottes Ohr. Und du weißt, was jetzt kommt. Du kannst dich zurücklehnen. Es steht wieder an. Das Transfer-Update. So, jetzt geht's wieder mal um die Zukunft des VfB Stuttgart. Es wird weiter gebastelt am Kader für die Saison 25-26 und natürlich auch darüber hinaus. Ein schneller Stürmer steht auf dem Zettel, auch wenn die Nummer mit El Bilal noch nicht ganz abgewickelt scheint. Ich will aber gleich dazu sagen, also mir ist nichts darüber bekannt, ob es irgendwelche Verhandlungen für eine Ausweitung der Leihe bzw. eine Aktivierung der Kaufoption gibt. Ja, 16 Millionen Euro würde El Bilal kosten, zumindest wenn der VfB die K.O. ziehen würde. Das erscheint mir dann doch noch etwas zu hoch. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber 16 Mille für einen Spieler, der jetzt nicht allzu oft auf sich aufmerksam machen konnte hier bei uns, ist schon ein Brett, oder?
Es ist einiges an Geld und ich würde sagen, es ist wahrscheinlich davon abhängig, wie schnell er jetzt wieder fit wird. Und eigentlich ist ja total schade, jetzt wäre ja seine Time to shine. Also du hast halt zwei Stürmer, die nicht in Form sind und ihn als Dritten, der genau ein anderer Spielertyp ist. Also jetzt wäre ja wirklich seine Zeit, wo er spielen würde. Jetzt ist er halt leider noch verletzt. Aber ich sag mal so, wenn er jetzt wirklich Mitte März wieder kommt und Spielzeit sammeln kann und Tore schießt und dann im Pokalfinale den Siegtreffer gegen Leverkusen erzielt, dann wird der VfB auch 16 Millionen für ihn zahlen. Aber aktuell sehe ich das auch nicht. Da muss halt jetzt noch ein bisschen was von ihm kommen. Vor allen Dingen muss er erstmal wieder fit werden.
Ja, sollte er jetzt in den nächsten Wochen zurückkehren und stark aufspielen, dann ist El Bilal auch mit der hohen K.O. natürlich eine theoretische Option, keine Frage. Aber es gibt auch andere Kandidaten. Stand jetzt sind die nach meinem Kenntnisstand wahrscheinlicher als El Bilal. Aber müssen wir abwarten, was denn dann passiert.
Genau, und was wir vielleicht auch noch uns vergegenwärtigen sollten, also 16 Millionen, jeder altgediente VfB-Fan denkt da um Gottes Willen, aber ich meine, wenn du halt in der Winterpause jemanden aus Nürnberg holst für 10 Millionen, ist 16 Millionen mittlerweile auch für einen VfB jetzt ein Betrag, den man eventuell zahlen könnte.
Aber was anderes ist viel wichtiger, denn es gibt eine neuralgische Planstelle in der Offensivzentrale. Ja, Enzo Mio kann, das wisst ihr natürlich, den VfB im Sommer für eine festgeschriebene Ablöse verlassen. Diesbezüglich erreichen mich Mixed Signals, würde ich sagen. Also die einen gehen davon aus, dass er definitiv gehen wird und andere, die sehen das noch nicht als gegeben an. Ja, also die sind sich nicht sicher, ob Mio wirklich im Sommer den VfB verlassen will. Das hängt natürlich auch alles vom Abschneiden des VfB ab. Wenn wir uns erneut für die Champions League qualifizieren, ist ein Verbleib deutlich wahrscheinlicher, als wenn der VfB Siebter oder Achter wird. Ist logisch, brauche ich nicht erklären. So, unabhängig von Mio möchte man aber auf jeden Fall einen neuen offensiven Mittelfeldspieler dazu holen. Also egal, ob Enzo geht oder nicht, man guckt sich gerade um nach einem neuen offensiven Mittelfeldspieler. Ich kann das vielleicht auch noch mal ein bisschen abschwächen. Wenn es die Möglichkeit gibt, einen Potenzialspieler mit nachgewiesener Qualität zu bekommen, dann ist man bereit, im Rahmen von 7 bis 15 Millionen Transfers zu tätigen. Ja, also das ist halt im Endeffekt, das ist der Rahmen, den man sich selber gibt. Auch hier abhängig alles von Saisonausgang und abhängig von Transfereinnahmen, beziehungsweise natürlich auch von Vakanzen, die man im Sommer beheben muss. Das wissen wir ja noch nicht, wer da sonst so gehen könnte. Und schon sehr lange ist es so, dass der VfB Stuttgart mit Herthas Own Ibrahim Mazza in Kontakt steht, muss man ja fast schon sagen. Ja, also es gibt manche Medien, die berichten, dass es seit Sommer gehen soll, also der Flirt zwischen dem VfB und Mazza. Es ging aber eigentlich schon vor gut einem Jahr los. Also schon im vergangenen Winter gab es Treffen zwischen der Mazza-Seite und VfB-Funktionären und auch eben im Sommer, das ist richtig, stand Mazza auf dem Zettel des VfB Stuttgart. Zum einen verhinderte das gebundene Kapital, wenn man so möchte, ja, für die Verpflichtungen von Demirovic und Undorf muss ja viel Geld bezahlt werden, ein Transfer von Mazza. Und der Spieler soll sich wohl auch dann gegen Ende der Transferperiode bewusst für ein weiteres Jahr zweite Liga entschieden haben, um eben weiter wachsen zu können. Er verlängerte dann auch nochmal seinen Vertrag, der bis 2026 lief, um ein weiteres Jahr, bekam dann ein deutlich höheres Gehalt und performte diese Saison, muss man sagen, auch wieder absolut herausragend. Ja, also die Hertha steht ja nicht gut da, aber Mazza kommt halt in 22 Einsätzen auf 5 Tore und 5 Vorlagen. Und dazu kommen auch noch 2 Treffer in 3 Pokalspielen. Ja? Übrigens, er bekam ein höheres Gehalt für die Vertragsverlängerung, keine Frage. Und das war nur möglich, weil Marc-Oliver Kempf, ja, unser Undercover-Agent in Berlin, im Sommer zu Como wechselte und so kohlefrei wurde.
Und so schließt sich der Kreis dann wieder.
So schließt sich der Kreis, genau. Ja, angeblich soll der VfB auch nicht bereit gewesen sein, die von Hertha geforderte Ablöse von 10 Millionen Euro zu zahlen. Okay. Ja, ist nicht wenig, aber ich glaube, für den Spieler mit den Qualitäten schon okay, die Forderung. Die Vertragsverlängerung von Mazza brachte ihm aber jetzt nicht nur mehr Kohle ein Er konnte auch eine Ausstiegsklausel in seinen Vertrag verankern und die soll jetzt unter 10 Millionen liegen, nämlich bei 9,5 Millionen. Allerdings ist das nur die Sockelablöse. Also da kommen noch Boni hinzu, heißt im Endeffekt aber auch für den VfB, wenn er im Sommer zuschlagen will, wissen sie, was sie auf den Tisch legen müssen. Also da gibt's dann keine großen Verhandlungen mehr. So. Wie wahrscheinlich dieser Wechsel ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Klar ist aber, dass man schon einen sehr intensiven Kontakt zu Mazas Berater und auch zu Mazas Vater pflegt. Ja, gegen PSG, habt ihr mit Sicherheit gelesen, saß die Familie und der Berater in der Loge in unserem Stadion. Und für mich gibt es eigentlich keinen Zweifel daran, dass der VfB Mazza unbedingt in diesem Sommer ziehen will. Ja, und also der Junge, der entwickelt sich prächtig. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn die Entwicklung weiter so läuft, wird Mazza in 3-4 Jahren seinen Marktwert mindestens verdoppeln, vielleicht sogar verdreifachen. Liegt aktuell bei 12 Millionen. Also eigentlich ist das ein No-Brainer. Und das ist auch schon anderen Clubs aufgefallen, dass hier eine absolute Granate in Berlin heranwächst. Leverkusen, Frankfurt, Brentford, Man City, Atletico, Newcastle, kannst die Liste noch erweitern. Alle hatten oder haben immer noch Interesse an ihm. Und ja, also Mazza hat jetzt wirklich die Möglichkeit, aus einem großen Portfolio auszuwählen, wie es für ihn weitergehen soll. Am Ende geht es sicher um Perspektiven. Also er muss spielen, um sich eben weiterzuentwickeln. Und klar ist auch, der nächste Schritt wird nicht der Abstiegskampf in der Bundesliga sein, sondern der möchte um internationale Plätze spielen. Ich glaube, darüber hinaus, also Topclubs aus der Premier League oder so, das könnte noch zu früh für ihn kommen. Deswegen passt der VfB, finde ich, super in Mazzas Karriereplan rein, um das jetzt mal hier so festzulegen.
Ja, natürlich. Und es scheint ja auch schon so zu sein, wenn du sagst, dass er sich nochmal für ein Jahr zweite Liga entschieden hat, dass dann für ihn vielleicht die Zahl auf dem Gehaltscheck nicht das Allerwichtigste ist, sondern wirklich die Perspektiven. Und da hat der VfB in letzter Vergangenheit einiges zu bieten mit hier der Nationalmannschaftsspielerschmiede, Leveling, einen Führig, einen Stiller und so weiter, die hier alle noch einen Schritt gemacht haben. Und ich glaube, da hat der VfB dann, was die Perspektive angeht, jedenfalls nicht die schlechtesten Karten.
Es gab jetzt übrigens schon Berichte, und zwar darüber, dass im Fall einer Verpflichtung der VfB nicht umherkäme, Mazza auch eine Ausstiegsklausel zu gewähren. Ja, also das fand ich interessant, muss ich dazu sagen.
Ja, ich finde es spektakulär. Also mich nervt ja sowieso schon die Diskussion über Ausstiegsklauseln, aber dass wir jetzt schon über Ausstiegsklauseln von Spielern sprechen, die noch gar nicht beim VfB sind, das finde ich dann wirklich komplett absurd. Also es wäre ja schön, wenn der VfB den Spieler erstmal überhaupt nach Stuttgart locken kann. Und wie dann der Vertrag aussieht, das sieht man dann. Aber wirklich jetzt über Spieler anderer Clubs zu reden, ob die beim VfB eine Ausstiegsklausel bekommen würden, das ist so wie Spieler, die vorm Spiel drüber erzählen, ob sie jubeln, wenn sie ein Tor schießen.
Ja, also ich kenne jetzt die Forderungen natürlich nicht, ja, aber das muss man dazu sagen, eine K.O. wäre eigentlich in Ordnung. Ich meine, wenn die ab 2027 oder 26 greift, warum nicht, solange sie halt den Marktwert abbildet, also nicht den aktuellen, sondern den zukünftigen. Ja, heißt natürlich, eine K.O. über 20 Millionen wäre zu niedrig, aber wie gesagt, let's wait and see, also ich bin da ganz bei dir, brauchen wir jetzt noch nicht drüber diskutieren. Was Mazza so spannend macht, ja, das besprechen wir, glaube ich, erst, wenn es konkret wird. Ich will uns hier jetzt nicht den Mund wässrig machen und nachher geht er nach Leverkusen, dann ärgere ich mich. Also das behalten wir uns mal vor, wenn es dann wirklich konkret wird, dann stellen wir euch den Spieler natürlich angemessen vor. Noch was übrigens, William Böwing von Sturm Graz, den findet man auch sehr spannend. Ja, das wäre ein Potenzialspieler, der als Stürmer und Linksaußen auf sich aufmerksam machte. Ein schneller Spieler, keine Top-Top-Werte, aber die 34 km/h, die kratzt er dann doch. Und damit wäre er schneller als Dennis und Medo. Ja, aber auch hier weit entfernt von konkreten Verhandlungen. Konkret soll es bei Alex Nübel geworden sein, Sebastian. Guck mal, wie ich da zum nächsten Block überleite. Angeblich verlängerte der nämlich seinen Vertrag beim FC Bayern München, nachdem Manuel Neuer ja im Februar wiederum seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängerte. Ursprünglich lief Alex' Vertrag bei den Bayern bis 2029. Ich glaube aber, bin mir sogar relativ sicher, dass die Vertragsverlängerung von Nübel gar nichts mit Neuer zu tun hat, jedenfalls nicht direkt, sondern ich kann mich erinnern, dass es bei der Vertragsverlängerung im April 2024 hieß, sollte Nübel erst 2026 nach München zurückkehren, verlängert sich sein Vertrag bei den Bayern automatisch um ein weiteres Jahr. Also für mich sieht es eher danach aus, dass die Entscheidung über einen Verbleib von Alex Nübel beim VfB über diesen Sommer hinaus jetzt gefallen ist. Offiziell, Noch nicht bestätigt, aber hier habt ihr es zuerst gehört.
Klingt was so. Und wenn das so weitergeht, dann wird Alex Nübel seine ganze Karriere lang bei den Bayern irgendwie angestellt sein und für den VfB spielen, weil 2030 ist ja schon ein Brett auf jeden Fall von der Laufzeit her.
Also finanziell hat es sich dann definitiv für ihn gelohnt.
Ja. Ich meine, du spielst beim VfB und wirst bezahlt wie ein Bayern-Spieler. Wie geil ist das denn?
Ja, und spielst besser. Ja. Auch gut, ja. Dennis Simons Abschied rückt damit natürlich näher, aber keine Sorge, der VfB, ich kann mir richtig vorstellen, wie Leute jetzt schon Schnappatmung bekommen haben. Nee, keine Sorge, der VfB wird Dennis natürlich nicht verkaufen, aber es ist gut möglich, dass bei einem passenden Verein eine Leihe in die zweite Bundesliga ansteht. Also das macht schon durchaus Sinn, wenn man sagt, der muss jetzt vielleicht nochmal einen Zwischenstep machen, eben bei einem ambitionierten Zweitligisten, vielleicht sogar bei einem Bundesligisten, ja, warum nicht? Aber ich sehe da durchaus die Möglichkeit, dass Dennis Simon in diesem Sommer für ein Jahr verliehen wird. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Alles noch nicht offiziell bestätigt, aber wie gesagt, ihr habt das zuerst gehört. Gut, rüber zu den VfB-Frauen, Sebastian. Da läuft immer noch der Testbetrieb.
Ja, am Sonntag. Aber auch die spielen international quasi, ne? Weil die haben gegen JFA Academy Fukushima gespielt. Mhm. Nicht in Fukushima, sondern in Obertürkheim. Und es war ein zäher Fight.
Es war ein zäher Fight, genau. Also die Japanerinnen, die forderten unsere Mädels schon wirklich zur Höchstleistung, muss man sagen. War ein sehr intensiv spielender Testspielgegner, lange Bälle, Pressing, da war alles dabei. Ja. In der zweiten Halbzeit, da konnten wir dann auch mal so ein bisschen mehr Durchschlagskraft entwickeln und gingen dann nach 51 Minuten durch Jana Spengler verdient in Führung. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Und 9 Minuten später zog Linette Hofmann aus 20 Metern ab. Das kennen wir sonst nur von Lauretta Temal. Mhm. Und zack, 2-0. Ja. Fukushima kam dann hinten raus nochmal, 67. Minute Anschlusstreffer, aber ja, einen Ausgleich schafften sie nicht mehr, versuchten wohl noch alles, ich habe es nicht gesehen, ich habe mir das nur berichten lassen, versuchten wirklich noch alles, haben nochmal einiges an Angriffsbemühungen auf den Platz gebracht, aber sollte, wie gesagt, nicht reichen. Das Gute ist, das war jetzt erstmal, das war der vorletzte Test, es gibt nochmal einen, aber jetzt geht's trotzdem in die Pflichtspiele.
Jetzt wird's ernst.
Ja, genau. An diesem Samstag, 22. Februar, 14 Uhr, treten wir beim SV Eutingen im WFV-Verbandspokal an. Und jetzt kommen wir zum nächsten Testspiel, denn einen Tag später ja, gibt es den nächsten Test gegen Nürnberg, dem derzeitigen Tabellenführer der zweiten Frauen-Bundesliga. Also zwei Spiele
hintereinander. Und dann geht's auch in der Liga weiter.
Richtig.
Denn am Sonntag, 2.3., da wird dann endlich wieder in der Regionalliga gespielt und die VfB-Frauen starten gleich mal mit dem Derby.
So sieht's aus. VfB, KSC, Hafenbahnstraße, 14 Uhr, 2.3. Also wer Bock hat, wirklich geilen Frauenfußball zu sehen, mit Derby-Atmosphäre, ist dann da richtig aufgehoben. Und ja, die Profis spielen ja bereits am Freitag gegen die Bayern. Also das sollte möglich sein, oder?
Ja, endlich mal eine vernünftige Terminierung, dass man da zwei Spiele mitnehmen kann. Nee, auf jeden Fall. Also da wäre es toll, wenn möglichst viele Fans nach Obertürkheim kommen, die Frauen unterstützen und da richtig Stimmung machen, dass es halt sich auch wie ein Derby anfühlt. Weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Erfolgsserie aus der Hinrunde gleich wieder angefacht wird. Weil der Aufstieg ist jetzt, glaube ich, eigentlich Pflicht nach der guten Hinrunde.
Ja, und auch nach den Verpflichtungen würde ich sagen, muss eigentlich alles auf zweite Liga ausgerichtet sein. Und bislang sieht's ja auch gut aus, muss man dazu sagen. Aber das haben wir ja auch in der vergangenen Saison oder im vergangenen Jahr schon gesagt. Du darfst dir halt keine Ausrutscher erlauben. Ja? Also da müssen wir gucken, dass wir stabil bleiben und nicht irgendwie dann in den entscheidenden Momenten verkacken. Aber ich bin da guter Dinge. Also diese Mannschaft strotzt vor Selbstbewusstsein und hat auch im Winter bislang, glaube ich, nur ein Testspiel verloren. Also das sieht alles ganz gut aus, muss man sagen. Und ich bin da optimistisch, dass wir auch gegen den KC als Siegerinnen vom Platz gehen. Gut, eine Aktion habe ich noch vom VfB-Fan-Projekt. Ja, die möchte ich unbedingt mit euch teilen. Am 6. April treten die VfB-Frauen zum Topspiel, da haben wir so ein Topspiel, in München gegen Wacker an. Und das Fan-Projekt bietet euch die Gelegenheit, live vor Ort dabei sein zu können. Gemeinsam geht's, glaube ich, mit dem Fanprojekt-Busle nach München, Sebastian. Saß du, glaube ich, auch schon mal drin, oder?
Ich saß tatsächlich noch nicht drin, aber ich glaube, für das Spiel wird kein Busle geschartert, sondern halt ein richtiger Bus. Damit
ein richtiger Bus.
Also da passen nicht nur 6 Leute rein, sondern deswegen, ihr solltet euch alle dafür anmelden. Checkt den Termin, 6.4. Abfahrt 10 Uhr an der MAP-Arena, dann ist man abends halt irgendwann wieder zu Hause.
Und, Neckarstadion, sagen wir.
Neckarstadion. Ich habe abgelesen. Das ist mir jetzt echt durchgerutscht. Verdammt. Also los geht's um 10 Uhr am Neckarstadion. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann meldet euch verbindlich an. Deswegen checkt vorher den Termin. Entweder per E-Mail beim Jannis, jannis.zeller@vfb-fanprojekt.de oder per WhatsApp. Wir schreiben es auch in die Shownotes, aber ich sage die Nummer auch kurz: 015737730805.
So sieht's aus. Also die Mädels freuen sich über euren Support. Auch die U21 freut sich über eure Unterstützung. Und da können wir gleich mal anmerken, am Sonntag 13.30 Uhr in Groß-Asbach steht das nächste Heimspiel für die U21 an. Und von Groß-Asbach nach Sinsheim sind es nur knapp eine Stunde mit dem Auto.
Heißt? Liegt quasi auf dem Weg. Also wenn man von Stuttgart nach Sinsheim möchte, dann liegt Groß-Asbach auf dem Weg. Und der Anstoß ist 6 Stunden, bevor bei den Profis angestoßen wird. Also insofern, das müsste eigentlich perfekt passen.
Ja, das sollte sich ausgehen, würde ich auch sagen. 13.30 Uhr geht's los in Groß-Asbach. Also ich glaube, wenn ihr dann nach Abpfiff losfahrt, seid ihr spätestens 17 Uhr am Technikmuseum. Könnt dann zum Stadion rüberlaufen. Und es geht ja auch gegen Energie Cottbus. Tabellenerster, Sebastian. Da braucht die U21 wirklich jede Frau, jeden Mann und alle anderen Lebewesen, um irgendwie vielleicht was in Groß-Asbach in Stuttgart halten zu können. Also das wäre schon cool, wenn da einige Leute vorbeischauen.
Ja, genau. Wobei jetzt ja die Spiele gegen Dresden und auch gegen Ingolstadt, die ja auch ganz oben in der Tabelle sind, jetzt bislang gut verliefen. Deswegen halte ich es gar nicht für ausgeschlossen, dass da eine Überraschung gelingt gegen den Tabellenführer.
Ja, lass gleich mal rübergucken zum Spiel gegen Ingolstadt. Und ich weiß gar nicht, wie da ein Fazit aussehen könnte. Ich fand es spannend. Ich lese mir dann immer so die Berichte, gerade bei der U21, auch von den Medienoutlets der Gegner durch, weil hier in Stuttgart nicht allzu viel darüber berichtet wird. Und dadurch, dass du gegen Traditionsmannschaften zum Teil spielst oder einfach ja Profiteams, ist natürlich die Berichterstattung dann aus deren Städten deutlich umfangreicher. Und da war es ganz interessant, denn die Ingolstädter waren alle der Meinung, da war viel mehr drin. Und wenn du halt beim VfB oder beziehungsweise die Berichte in der Stuttgarter Zeitung etc. durchgelesen hast, dann hörte es sich so an, dass der VfB eigentlich mehr verdient hätte. Ich war ja erstmal froh, dass wir das Spiel nicht verloren haben, ja, weil einen Punkt in Ingolstadt zu holen ist absolut nicht verkehrt, ja, zumal es ja äußerst schlecht losging für uns. Ja, nach 25 Sekunden brachte Dennis Zeitler die Ingolstädter schon in Führung. Vorausgegangen waren Fehler von Henry Chase und Luca Mack. War schon sehr wild verteidigt, würde ich sagen.
Ja, und das zog sich ja dann auch durchs ganze Spiel, also zumindest mal durch die erste Hälfte. Und Dennis Zeitler hat da die Defensive immer für Riesenprobleme gestellt. Der hatte halt richtig viel Speed und ist da immer vorbeimarschiert. Und ich glaube, am Ende war wahrscheinlich beides richtig. Also sowohl die Ingolstädter Perspektive, dass man das Spiel hätte gewinnen müssen, wie auch die Stuttgarter Perspektive, dass man das Spiel auch hätte gewinnen können. Aber man hätte es auch genauso gut verlieren können. Also weil die Ingolstädter Städte hatten schon wahnsinnig viele Chancen und unsere Defensive war eigentlich die ganze Zeit nicht so ganz auf der Höhe.
Das muss man so sagen, ja. Also wir verteidigten in der ersten Halbzeit, insbesondere in der ersten Halbzeit, wirklich sehr unsauber. Es gab nach 20 Minuten schon die nächste Chance für Dennis Zeitler, der wieder Henry Chase entwischte. Dann grätschte Dominik Notlage noch ins Leere. Dann gab es ein Zuspiel auf Gröning, der komplett frei war. Und dann langte Dennis Simon zu. Der war eigentlich schon geschlagen, muss man sagen, wusste aber, es gibt keine Doppelbestrafung, wenn ich jetzt hier zupacke und ja, nimmt den Elfmeter in Kauf, weil er ja alle halten kann.
Genau, wobei es ja tatsächlich so ist, dass man drüber diskutieren muss, ob das Foul von Dennis Simon ballorientiert war. Also hatte er überhaupt noch eine Chance, den Ball zu spielen? Ich sag, nicht wirklich.
Doch.
Genau, und dann kann er natürlich rot sehen, also er hat ja keinen Freifahrtschein da im Strafraum, also insofern hat er da ein bisschen Glück gehabt, weil er ist ja schon weit hinter dem Stürmer und überhaupt sein Arm so lang ist, dass er noch den Ball berühren kann, ich wage es zu bezweifeln, also ein bisschen Glück gehabt, aber er hat da drauf gezockt, dass er halt auf dem Platz bleibt und den Elfmeter halten kann, beides hat funktioniert, insofern gute Aktion von ihm.
Und danach passierte in der ersten Halbzeit nicht mehr viel, Lauren Ulrich hatte noch ein Schüsschen ja, auf Lager und Dennis Zeitler gewann ein weiteres Mal ein Laufduell gegen Henry Chase. Also Andre hätte ja auch noch fast einen Handelfmeter verschuldet, hat da auch ein bisschen Glück gehabt, dass der nicht gegen ihn gepfiffen wurde. Weiß nicht, was los ist mit Henry. Es läuft nicht mehr so richtig bei ihm.
Nee, ich hatte auch gehofft, wenn er jetzt von den Profis runterkommt, dass er die Defensive der U21 wirklich stabilisieren kann, aber das funktioniert gar nicht. Und ehrlicherweise hat er jetzt im Sportpark in Ingolstadt schlechter ausgesehen als im Bernabeu. Also er hat gegen Zeitler schlechter ausgesehen als gegen Vini Junior. Keine Ahnung, was da los ist.
Ja, es ist echt gerade schwierig. Also momentan sammelt er wenig Argumente, selbst für die U21 in der Startelf zu stehen. Aber ich habe das schon mal gesagt, das sind junge Spieler. Du hast so Amplituden drin, das das ist normal. Das Wichtige ist natürlich, dass du aus so einem Tief dann noch stärker hervorgehst. Also im Endeffekt sind das immer die Knackpunkte. Wie kommst du aus so einem Tief raus? Ja, also gute Spieler werden danach noch besser. Müssen wir mal gucken. Ja. Müssen wir mal gucken, wo sich Andre Chase jetzt einordnet. Aktuell zweifellos ganz weit entfernt, ganz, ganz weit entfernt von der ersten Mannschaft. Und selbst in der zweiten Mannschaft muss er gucken, dass er seine Startelf-Einsätze auch in Zukunft sammeln kann. Wobei ich mir sicher bin, dass Markus Fiedler hier viel mit ihm arbeiten wird. Und vielleicht ist das auch ein Punkt. Er kann gar nicht so viel mit ihm arbeiten, wie er mit ihm arbeiten könnte, wenn er ein fester Bestandteil der U21 wäre.
Ja, das stimmt.
Denn Andre Chase trainiert halt immer bei der ersten Mannschaft mit. Also das darf man natürlich nicht vergessen bei der Bewertung. Aber dennoch, also es sind ja teilweise wirklich absurde Fehler, die man jetzt nicht nur damit erklären kann, dass er jetzt nicht die ganze Zeit bei der U21 mit dabei ist. Ja. Gut, zweite Halbzeit lief dann ein bisschen besser für uns. Wir kamen gut raus, waren sofort präsent. Dominik Notage schaltete sich mal wieder mit nach vorne ein, zog einfach mal so aus 16 Metern ab. Der Schuss wurde dann noch abgefälscht, aber das war eine Aktion, die hat dann gleich mal Mut gemacht. Und ja, die zweite Halbzeit war deutlich besser, machte Spaß. Dennis Simon hielt uns mit tollen Paraden im Spiel.
Ja.
Ja, und die letzten 25 Minuten waren dann einfach VfB-Minuten, muss man sagen. Ja, also erst knallt der Leni Meyer, ich glaube, es sollte eine Flanke sein, aber dennoch
vermutlich,
knallte der einen Ball an die Latte. Anschließend muss Fagia eigentlich das 1-1 machen, scheiterte am Ingolstädter Keeper. Und der konnte dann aber nichts mehr machen. In der 79. Minute, da gab es einen Freistoß aus dem linken Halbfeld, getreten vom wiedergenesenen Nicolas Sessa. Und Thomas Castanaras hält dann einfach den Schlappen rein und gleicht absolut verdient aus. Super Aktion.
Super Aktion. Ich fand es spannend, dass er den Ball ja, oder den Fuß halt reinhält. Normalerweise geht der Ball dann ja irgendwie flach irgendwie ins Eck und er schafft es aber irgendwie, dass der Ball dann noch über den Keeper drüber geht, aber trotzdem eine gute Aktion. Er geht genau dahin, wo der Stürmer halt stehen muss. Und ich fand auch, dass der Ausgleich verdient war, weil es war jetzt hier nicht so eine Chance aus nichts. Wir hatten vorher, du hast gesagt, den Lattentreffer, den Schuss von Dominik Notnagel, danach noch gute Chancen für den VfB. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das Unentschieden auch am Ende völlig in Ordnung geht.
Sehe ich auch so. Wobei wir ja eigentlich noch ein Tor erzielt haben, nämlich zwei Minuten nach dem Ausgleich hat Thomas sogar noch das 2-1 erzielt nach einer tollen Flanke von Leni Meyer. Aber ja, da hatte der Schiedsrichter was dagegen. Also angeblich abseits. Im TV konnte man es nicht endgültig aufklären, ob es nun abseits war oder nicht. Aber also so
wenn es abseits war, dann war es auf jeden Fall knapp. Es war jetzt nicht so, dass er einen halben Meter im Abseits steht. Das war eine knappe Kiste.
Ja, ist halt super bitter. Aber ich sag's nochmal, also den Punkt nehme ich gerne mit. Das war schon okay. Und was ich halt auch wirklich positiv bewerte, ist, dass nach den ersten wirklich schwachen 30 Minuten der VfB sich zurückkämpfte. Ja, und das 1-1 sich absolut verdiente. Und das ist halt die richtige Einstellung. Also das ist gut, ja. Tabellarisch wirkt sich das Ganze nicht so gut aus und nicht so positiv. Waldhof gewann 5-0 gegen Hansa Rostock. Auch unter Haching konnte ein Dreier ziehen. Rot-Weiß Essen gewann auswärts gegen Wien Wiesbaden. Osnabrück gelang ein 5-1 in Hannover. Das ist gut, weil Hannover damit gut, hinter uns blieb. Ja, aber auch schlecht, weil Osnabrück nun 3 Punkte vor uns steht. Ja, also so langsam spitzt sich das Ganze zu für die U21. Deshalb nochmal der Aufruf, wenn ihr könnt, dann unterstützt unsere Jungs am Sonntag in Großasbach gegen Energie Cottbus. Das wird ein echtes Brett. Ja. Cottbus in der Liga seit 11 Spielen ungeschlagen. Also Support könnte helfen. So, Sebastian.
Wir setzen uns nochmal richtig hin und dann
setzen uns aufrecht hin.
Kommen wir zum nächsten Thema.
Ja, also am Dienstag erschien in meiner Lieblingszeitung, den Stuttgarter Nachrichten, eine Kolumne des Kolumnisten Knitz. Kennst du den?
Also ich weiß, dass es den gibt. Ich habe das aber, glaube ich, auch zum ersten Mal wahrscheinlich gelesen.
Ja, ich kenne ihn nicht. Jetzt schon. Überschrift: Bleibt sitzen, wenn ihr Schwaben seid. Ausrufezeichen. Und in seiner Kolumne beschäftigt sich Knitz mit Herrn M. aus K., der folgendes Problem beschrieb.
Jedes Mal, wenn die Spieler die Mittellinie überspielen, fangen einige Zuschauer an, sich von ihrem Sitz zu erheben. Das hat zur Folge, dass die Dahintersitzenden ebenfalls aufstehen müssen. Und schwuppdiwupp steht der ganze Block. Man kauft eine sündhaft teure Sitzplatzkarte, sitzt aber nicht mal die Hälfte der Spielzeit.
Ja, das ist ein Problem, das ja auch schon häufiger an uns herangetragen wurde, Sebastian. Aber mir fällt es extrem schwer, darüber irgendwie vernünftig zu diskutieren. Weiß nicht, wie es ja,
das
dir da geht.
Geht mir genauso. Also, dass wir jetzt kein Problem mit Leuten haben, die im Stadion stehen, sollte klar sein. Aber vor allen Dingen ist für mich auch so ein unlösbarer Konflikt. Da kommen halt an jedem Wochenende für wenige Stunden 60.000 Menschen zusammen auf engstem Raum. Und da ist ja klar, dass jeder Kompromisse eingehen muss. Egal, ob du auf deinen für dein Bier anstehen musst oder vorm Klo anstehen musst oder dass du vielleicht auch gar keine gute Sicht hast. Und das ist nun mal Stadion. Und das gehört für mich auch zum Stadionerlebnis dazu. Und das ist halt überall so, es sei denn, du bist halt Fan von Leipzig, Wolfsburg oder Hoffenheim, dann hast du wahrscheinlich immer gute Sicht und keine Schlangen. Aber für mich ist das halt das, was ein Stadionbesuch mit sich bringt.
Ja, also natürlich, ich verstehe die Problematik. Ja, die einen wollen auf ihrem Sitzplatz das Spiel auch im Sitzen verfolgen. Sie wollen oder können nicht bei jedem Angriff aufstehen. Also es gibt ja auch Menschen, die gehandicapt sind und dann eben nicht aufstehen können und fühlen sich dann halt von ihren Vorderleuten in ihrem Stadionerlebnis eingeschränkt. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Ich glaube aber, dass die anderen, also die, die bei jedem Angriff aufstehen und ihren Emotionen freien Lauf lassen, hier niemanden bewusst in der Freiheit das Spiel im Sitzen verfolgen zu wollen, einschränken möchten. Ja, sowas passiert einfach aus dem Affekt raus. Ja, es ist wie ein Juckreiz, ja, der Niesen auslöst. Das ist ja so. Ja. Und was mir noch wichtig zu betonen ist, mir geht's hier nicht um die, die 90 Minuten stehen und ein Spiel dann so im Sitzplatzbereich mitverfolgen wollen. Ja, also klar, du hast es auch schon gesagt, mir macht das zwar nichts aus, ich stehe viel lieber als zu sitzen, aber natürlich ist das ein Problem für alle, die ja sich bewusst für einen Sitzplatz entscheiden und dann aber, um das Spiel besser verfolgen zu können, zum Stehen gezwungen werden. Ja, dabei ist es mir in dem Fall fast schon egal, ob jemand jetzt aus gesundheitlichen Gründen oder aus Bequemlichkeit nicht aufstehen möchte. Es geht halt, also es ist ein Problem für mich, wenn jemand 90 Minuten im Sitzbereich steht. Das kann ich nachvollziehen.
Absolut, klar.
So, und es ist nochmal was anderes, wenn du ab und zu mal aufstehst, weil irgendwie eine Situation besonders erfolgsversprechend aussieht. So. Und ich glaube auch, für eine vernünftige Diskussion müssen wir bestimmte Bereiche des Stadions ausklammern. Ja, die Cannstatter Kurve ist für mich zum Beispiel von dieser Diskussion ein losgelöster Bereich. Ja, in den allgemeinen Informationen zu den Heimspielen des VfB wird explizit auf Sichteinschränkungen in der Cannstatter Kurve verwiesen. Da heißt es, Sebastian, du kannst es ja gerne mal mit unseren Hörer und Hörerinnen teilen.
Genau. In der Cannstatter Kurve in den Blöcken 31 bis 49 befindet sich der Fanbereich des VfB Stuttgart. In diesen Bereichen können Sichteinschränkungen durch Schwenkfahnen und stehende Fans auftreten.
So. Also, wer sich Tickets für die Cannstatter Kurve holt, muss schlichtweg damit rechnen, dass vor ihm Menschen stehen. Anders ist es in der Untertürkheimer Kurve, ja, auf der Gegentribüne und natürlich auch auf der Haupttribüne. Also, da ist es nochmal eine neue Situation. Ich weiß, dass gerade in der Untertürkheimer Kurve das Stehen inzwischen auch Usus ist. Ja, also, das ist ja mittlerweile, sieht man ja, wenn man im Stadion steht, sitzt, wie auch immer, sieht man das ja, die Leute in der Untertürkheimer Kurve stehen inzwischen wirklich auch über die 90 Minuten. Es ist natürlich was anderes, wenn vor dir 5 oder 6 Leute stehen, ja, dann kannst du mit denen mit Sicherheit auch mal reden und dann passt das, aber in der Untertürkheimer Kurve es stehen, wie gesagt, weitaus mehr. Und hier würde ich halt sagen, hat sich eine Mehrheit dazu entschlossen, die Spiele eher im Stehen zu verfolgen. Und nochmal, was willst du dagegen machen?
Ja, gar nichts, ne? Also das ist halt, wenn sich die Mehrheit zu irgendwas entschlossen hat, dann ist es halt auch ein demokratischer Prozess. Da kommen wir gleich noch dazu bei unserem letzten Thema. Aber ich glaube, wenn du halt wirklich sitzen willst und gar nicht stehen willst, dann hast du halt zwei Optionen. Haupttribüne, weil da wird tatsächlich gesessen. Oder, ich sag's ja immer wieder, Fun Fact, Block 47. Also ich weiß nicht warum, aber bei uns wird halt fast immer gesessen. Ich habe jetzt gegen Wolfsburg, ich glaube, ich bin nur aufgestanden, als Tore gefallen sind.
Und, als ich gegangen bin.
Und bei den Ecken wird tatsächlich aufgestanden. Und wenn halt, steht auch, wenn ihr Schwaben seid, angestimmt wird. Aber ansonsten wird dort gesessen, während die Leute rechts von uns und links von uns stehen. Aber Block 47 ist für alle Sitzplatzliebhaber wirklich the place to be. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie Dauerkarten gibt, aber das kann ich euch nur empfehlen. Oder halt tatsächlich die Haupttribüne. Aber ansonsten scheint sich das Neckarstadion beziehungsweise seine Bewohner entschieden zu haben, dass man steht.
Und es gibt natürlich noch andere Methoden, wie du das Problem von stehenden Zuschauern in den Griff bekommen könntest. Du warst mit mir im Bernabeu und hast es gesehen. Die spanische Methode ist halt, es gibt extra Ordner, die stehende Zuschauer darauf hinweisen, dass sie sich wieder hinzusetzen haben. Und das geht ruckzuck. Also du musst im Endeffekt, wenn du aufstehst, direkt entweder Richtung Ausgang laufen. Also nicht, weil sich die Ordner darum bemühen, dass du Richtung Ausgang läufst, sondern um zu symbolisieren, du möchtest nur aufs Klo oder dir was zum Essen holen. Aber wenn du dich einfach nur hinstellst, ohne dass es das Spiel anders dazu gibt, sind sofort Ordner da, die dir erklären, du hast dich jetzt hier hinzusetzen. Und es wirkt da auf mich so, dass die das ernst meinen, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, ja, so. Überhaupt die spanischen Ordner meinen es immer ernst. Aber da soll noch einer sagen, wir Deutschen seien spießig. Also da ist so ein spanisches Stadionerlebnis nochmal Next Level auf jeden Fall.
Ja, aber gerade in der Untertürkheimer Kurve kannst du das nicht bringen. Das wäre eine Sisyphus-Arbeit. Also ich weiß gar nicht, wie viele Ordner du da bräuchtest, um das wieder hinzubekommen. Und du hast es schon gesagt, es gibt Tribünen, da geht das. Also mir ist es jetzt auch nicht aufgefallen, dass es auf der Gegentribüne so schlimm wäre. Ist natürlich nur eine anekdotische Evidenz, keine Frage. Aber hier hoffe ich einfach, dass man Kompromisse hinbekommen kann. Also sprecht miteinander, letzten Endes. Das ist im Endeffekt das Ding. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch vorher nachdenken. Also man muss nicht immer der Letzte sein, der sich wieder hinsetzt. Man muss aber auch nicht jedes Mal der oder die Erste sein, die jetzt jemanden darauf hinweist, dass er sich wieder hinzusetzen habe. Ja, also nochmal, das alles, das sind Emotionen, die sind, oder die Handlungen dieser Leute, die stehen oder so, das ist nicht, das ist kein persönlicher Angriff. Ja, das passiert halt einfach. Wie gesagt, nicht die, die sich dafür entscheiden, 90 Minuten stehe ich jetzt hier, ist mir scheißegal, ob jemand was sieht, sondern ich rede von den Menschen, die halt oft aufstehen. So. Und ich glaube, das ist auch ein weiteres Problem bei dieser ganzen Thematik. Es gibt halt so viele individuelle Cases. Ja, der eine ist schon genervt davon, wenn die Kurve steht, auch wenn ihr Schwaben seid, anstimmt. Ja, der nächste möchte, dass man ausschließlich bei Großchancen aufspringt. Dann kommt die Sitznachbarin, die sagt aber, nee, nur wenn ein Tor fällt. So, und dann gibt's natürlich auch noch eine Tagesform. Manchmal bist du halt genervter, manchmal spürst du den Vibe, stehst mit auf was auch immer. Also, ich weiß nicht, wie man das lösen kann. Ich weiß es nicht. Es sind so viele Menschen, die ihr besonderes Stadionerlebnis bekommen möchten. Und es wird wahrscheinlich dann einfach nur gehen, indem man aufeinander Rücksicht nimmt und nicht versucht, da irgendwie größeren Konflikt draus zu machen. Das ist, glaube ich, für mich das Thema. Ich finde da schon, gerade bei den Sitzenden, einige, die sind sehr, sehr forsch und andere sind einfach nur höflich. Also da gibt's auch wieder Unterschiede. Ja, gibt halt Leute, da stehst du gerade mal auf, weil irgendwie, wie gesagt, steht auf, wenn eine Schwabenseite gesungen wird. Da kommt von hinten schon, setz sie hin. So, wo ich mir denke, oh, also, weiß nicht, ob du hier richtig aufgehoben bist. Nur drehe ich mich halt nicht um und sag es ihm, ja, sondern dann bleibe ich noch 30 Sekunden stehen und setze mich dann hin. Und das ist dann mein Kompromiss.
Ja, genau. Und ich finde, darum geht es, um gegenseitige Rücksichtnahme. Nochmal, es sind 60.000 Menschen auf winzig kleinen Platz für 2-3 Stunden. Und da muss man halt aufeinander Rücksicht nehmen. Und wenn vor dir jemand steht und der steht als Einziger, dann kannst du sagen, kannst du dich bitte hinsetzen. Ich habe auch schon Fälle gehabt, da steht jemand auf, um zu jubeln oder weil eine Aktion war. Und dann bleibt halt stehen und schreibt eine WhatsApp oder so. Ich meine, klar, das ist natürlich scheiße, aber dann kann man ja auch mal kurz auf die Schulter klopfen und sowas sagen. Und ich finde, man muss halt aber auch ein Stück weit akzeptieren, und das ist ja das Schöne am Stadionerlebnis, da herrscht eine gewisse Gruppendynamik und eine gewisse Anarchie, und das gehört einfach dazu. Und wenn dann ein Treffer in der letzten Minute für den VfB fällt, dann fliegen auch mal die Bierbecher. Habe ich Bock auf ein Bier im Nacken? Nein, natürlich nicht, aber wenn ich es dann abbekomme, dann muss ich das mit einpreisen. Das nehme ich gerne in Kauf, um einfach dieses Erlebnis zu haben, und dem, wenn man steht und man guckt mal um sich rum und ist der Einzige, der steht, dann ist es vielleicht auch an der Zeit, sich wieder hinzusetzen. Einfach mal ein bisschen mehr Rücksicht auf andere nehmen, ein bisschen mehr achtsam dann das Stadionerlebnis vielleicht nehmen und einfach versuchen, gegenseitig Rücksicht nehmen und nicht möglichst vielen Leuten irgendwie auf den Sack zu gehen. Also ich glaube, dann ist schon viel geholfen, und mehr als diese Awareness kann man, glaube ich, nicht schaffen.
Ja, und ich lieb's halt, ich sag's nochmal, ich lieb's, wenn das Stadion 90 Minuten lang steht und mitmacht. Das liebe ich. Ja, ich liebe Abende wie gegen den HSV oder gegen die Eintracht im Pokalhalbfinale, weil das sind für mich unvergessene Stadionerlebnisse. Und das macht für mich auch unsere besondere Atmosphäre aus. Das unterscheidet unser Stadion von anderen. Aber ja, na klar, es gibt nun mal andere Bedürfnisse, und diese Menschen, die gehören natürlich genauso mit ihrem Anliegen zum VfB wie ich, der sich halt wünscht, dass ein Stadion 90 Minuten lang steht. Und ja, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, der Kompromiss ist die Lösung. Wir haben also doch eine gefunden. Hervorragend. Am Sonntag findet, und das wisst ihr natürlich, die Bundestagswahl in Deutschland statt. Keine Sorge, wir belehren euch jetzt nicht, welche Partei ihr wählen sollt, beziehungsweise welche nicht.
Genau, wichtig ist halt nur, dass ihr wählen geht, bevor ihr nach Hoffenheim fahrt oder das Fanradio einschaltet. Denn wenn der VfB spielt und die Partie angepfiffen wird, dann ist es zu spät, dann sind die Wahllokale geschlossen. Also auf jeden Fall, falls ihr noch keine Briefwahl gemacht habt, am Sonntag wählen gehen und dann voller Fokus aufs Heimspiel in Hoffenheim.
So sieht's aus. Ja, nee, Diskussionen über die Politik hatten wir zuletzt genug. Und ich traue den meisten, nicht allen, aber den meisten Menschen zu, dass sie erkennen, welche Parteien unsere Werte, unser Grundgesetz und vor allem natürlich unsere Demokratie achten und welche eben nicht. Dass auch der VfB solche Themen auf dem Zettel hat. Und dass der VfB sich um solche Themen bemüht, zeigt der Beitritt zum Bündnis für Demokratie und Menschenrechte. Was ist das Bündnis für Demokratie und Menschenrechte? Jetzt lese ich aus der PR-Mitteilung ab. Es ist ein breites, zivilgesellschaftliches und überparteiliches Bündnis aus Organisationen, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Verbänden, Landkreisen, Städten und Gemeinden sowie staatlichen Institutionen, Vereinen und Parteien in Baden-Württemberg. Also man kann sagen, dieses Bündnis setzt sich für die Einhaltung der Menschenrechte und der Stärkung der Demokratie ein.
Ja, und ich hoffe, wir können uns darauf einigen, dass das halt zwei sehr erstrebenswerte Aufgaben sind, dieses Bündnis hat. Und wer wissen möchte, wer da alles mitmacht, der kann mal auf die Webseite gehen und dann unter Mitglieder gucken. Und das sind ewig viele, die da bereits Mitglied sind und seit neuestem halt auch der VfB.
Ich weiß nicht, ob wir uns darauf einigen können, Sebastian, denn wenn ich mir die Reaktion unter dem X-Post des VfB dazu durchlese, dann hat man das Gefühl, dass das Bekenntnis zu den Grundwerten für manchen schon zu viel ist. Ja, also ich meine, mit Sicherheit kann man am Bündnis Kritik üben, keine Frage. Also zum Beispiel, dass es zu wenig auf die Einbeziehung von Menschen mit Migrationshintergrund achtet oder dass das Bündnis bisher wenig konkrete Ergebnisse vorzuweisen hat. Aber ja, also die symbolische Bedeutung, ja, die ist ja auf jeden Fall schon mal da und die ist auch gut. Und symbolisch und wichtig waren auch die Worte unseres Interimspräsidenten Dietmar Allgeier und Vorstandsvorsitzenden Alex Werle. Und da bitte ich dich mal, das hier zu zelebrieren.
Genau, denn der Präsident sagte, der VfB Stuttgart hat eine gesellschaftliche Aufgabe und eine Stimme, die weithin gehört wird. Wir positionieren uns klar für ein weltoffenes, freiheitlich-demokratisches Deutschland und eine vielfältige Gesellschaft. Und Alex Werle sagte, wir sind alle zusammen ein VfB und haben einen gemeinsamen Wertekompass. Die VfB-Familie engagiert sich auf vielfältige Art und Weise gesellschaftlich und sozial, unter anderem über unsere Stiftung Brustring der Herzen. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass wir die wichtige Arbeit des Bündnisses unterstützen und die Botschaft der gemeinsamen Erklärung aller Mitwirkenden weitertragen und verbreiten. Dabei wollen wir eine aktive Rolle einnehmen.
Ja, also der VfB setzt hier ein Zeichen und der Verein bekennt sich klar zu den Werten unserer Gesellschaft, Sebastian.
Das tut er und nicht nur der Verein, sondern auch die AG, denn das stand explizit in der Pressemitteilung oder in der Meldung auf der VfB-Webseite, dass der VfB e.V. wie auch die VfB AG dem Bündnis beigetreten sind, was ich ganz spannend finde, denn klar, der Verein als größter Verein Baden-Württembergs, der hat eine gesellschaftliche Verpflichtung aus meiner Sicht, aber auch die VfB AG als Unternehmen ist dem Bündnis beigetreten.
Sehr, sehr gut und in Zeiten, in denen wirklich antidemokratische und extremistische Kräfte immer lauter werden, ist es so wichtig, dass wir eben alle unsere Stimme für eine offene und tolerante Gesellschaft erheben. Und ich bin wirklich stolz darauf, dass der VfB mit diesem Engagement für Demokratie und Menschenrechte wirklich diese Vorbildfunktion, die sie ja auch haben, unterstreichen. Ja, weil du kannst viel schreiben. Vielfalt und Inklusion dürfen aber nicht nur geschriebene Worte in einem Leitbild sein oder so, sondern das muss gelebte Realität sein. Und der letzte Satz von Alex Werle, der ist entscheidend. Der VfB muss auch weiterhin eine aktive Rolle bei der Gestaltung und einer gerechten und demokratischen Gesellschaft spielen. Das ist für mich wichtig.
Das sehe ich genauso, weil die Verantwortung hat der VfB Stuttgart als größter Verein Baden-Württembergs. Und ich finde es halt gut, dass sich der Club jetzt immer häufiger dieser Verantwortung stellt und sich auch bei vielen gesellschaftlichen Themen positioniert, auch mit dem Wissen, dass das wahrscheinlich Gegenwind geben wird. Aber mir ist es halt viel, viel lieber, dass man sich klar positioniert und den Gegenwind dann in Kauf nimmt, als dass man sich halt bei heiklen Themen irgendwie wegduckt, wie es ja auch über viele Jahre einfach der Fall war. Und da bin ich halt wirklich sehr dankbar, dass sich das in den letzten Jahren gewandelt hat.
Und nochmal, es geht um Menschenrechte und die Stärkung der Demokratie. Nicht darum, wo ihr am Sonntag euer Kreuz setzen sollt. Und wer nicht ertragen kann, dass wir uns für Menschenrechte und Demokratie positionieren, der ist eben bei diesem Podcast falsch. Ja, aber dann tut euch und uns einen Gefallen und hört nicht weiter zu.
Gut, Sebastian.
Schönes Schlusswort.
Ja, auf jeden Fall ein schönes Schlusswort.
Geht wählen.
Ja.
Ja, es ist wichtig. Gut, nee, wir sind durch und ich habe schon gewählt. Du gehst wahrscheinlich am Sonntag wählen.
Ich habe schon meinen Umschlag abgegeben. Also
sehr gut.
Deswegen kann ich auch mit gutem Gewissen an jedem Wahlstand vorbeigehen und sagen, nee, zu spät, mich könnt ihr nicht mehr irgendwie beeinflussen.
Ich wähle den VfB am Sonntag.
Natürlich.
Das ist für mich fast noch wichtiger.
Das 3-Punkte-Parteiprogramm des VfB Stuttgart.
Sehr gut. Das hätte ein Folgentitel sein können. Gut, wir werden am Dienstag darüber sprechen. Allerdings erst abends, denn davor beginnen die ersten Gespräche. Mhm. Dietmar Allgeier und Pierre-Henrik Steiger werden zu Gast sein. Wie gesagt, das Ganze wird dann im Laufe des März veröffentlicht und ihr könnt euch ein Bild von unseren Kandidaten machen, sowohl für das Präsidentenamt wie auch fürs Präsidium. Das soll es gewesen sein. Wir freuen uns jetzt aufs Wochenende. Ich hoffe, ihr auch. Und wie gesagt, lasst den Daumen da. Bis dann. Ciao.
Macht's gut. Ciao.